Können wir nach den technischen beginnen. Guten Morgen, hoffe, ihr habt gut geschlafen. Bei uns hat es Schnee gegeben, stürmt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht da in ganz Europa, wo wir verteilt sind. Dann wollen wir zur Anbetungsstunde mit einem Lied beginnen. Dazu frage ich, wer singt eins, hat den Mut eins zu singen? Oder hat einen Vorschlag?
Lied Nummer 7.
Lob singet am Himmel, o preiset den Gehen, Anbetung und Lob ihm gebührt. Lob singt seiner Lied, die einzigen Tritt, zu sterben für unsere Sünden. Lob singt seiner Macht, sein Werk ist vollbracht, er sieht sie zu Rechten des Vaters. Lob singt seiner Treu, die immer neu, bis er uns zur Herrlichkeit führt.
Gott und Vater, oh, wir preisen dich, dass es du so geführt hast, dass unsere Herzen voll sind von Lob über das wunderbare Werk, das der Herr Jesus getan hat. Oh, wir danken dir, dass wir ihn vor dir anbeten dürfen, der so Wunderbares, Herrliches getan hat, der dich auf dieser Erde vollkommen geehrt und verherrlicht hat, der allezeit deinen Willen tat und der sein Angesicht festmachte, um hinaufzugehen nach Jerusalem, um dort sich dir zu opfern und für uns zu sterben. Im Lob und Dank, dass wir das alles vor dir erwägen dürfen. Amen.
Amen.
Ich hatte in der letzten Zeit oder auch immer wieder mal und gestern speziell noch einen kurzen Austausch gehabt betreffend dem vollgültigen Werk des Herrn, der vollgültigen Sühnung für die Sünden. Und ich möchte da beginnen mit einem Vers, zwar Johannes aus dem Johannesevangelium, Johannes 19, Vers 30. Ja. Wir haben es auch im Lied gesungen, diesen bekannten Ausspruch des Herrn am Kreuzes, bevor er sein Leben gab. Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Der Herr Jesus hat am Kreuz selber dieses Werk vollbracht. Er ist den Weg gegangen und wir wissen aus den dunklen, finsteren 3 Stunden sehen wir da nur das, was uns das Wort beschreibt, und das ist eigentlich wenig im Verhältnis zu dem, was er da gelitten hat. Aber wir sehen dann am Schluss das, was er sagte, bevor er dann wirklich sein Leben gegeben hat. Es ist vollbracht. Ich möchte noch 1. Johannes 2, Vers 2 lesen. Erster Johannes, Kapitel 2, Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das heißt jetzt, dass der Herr Jesus die Sühnung ist, auch für die ganze Welt, für die ganze, diesen Kosmos. Welt ist hier die Übersetzung aus Kosmos, diese Weltordnung oder die Ordnung, Schöpfungsordnung, die Schönheit, der Schmuck. Ich weiß nicht, gibt noch andere Ausdrücke dafür, wie man das umschreiben kann. Dafür ist er die Sühnung. Er ist primär hier angesprochen, die Sühnung für unsere Sünden, weil Johannes hier auch vorher schon, den Versen vorher schon, davon gesprochen hat. Zum Beispiel Vers 8 vom Kapitel 1. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist der praktische Teil, beschrieben an Kinder Gottes, die Familie Gottes, und nicht lehrmäßig, wie man zur Errettung kommt, sondern das praktische Leben. Und dann schreibt er dann im Vers 2, meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf das ihr nicht sündigt. Das ist dann der Wille, der Wunsch, das Gebot. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und dann eben diese lehrmäßige, klare Sache, damit jedem klar ist, der in dieser Situation sich entdeckt, befindet, bekennt. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und mir geht es jetzt diesen letzten Teil. Aber einfach, dass man auch den Zusammenhang immer bei allem auch anschaut. Um die Gewichtung auch einer Aussage, eines Verses oder so besser einteilen zu können, besser verstehen zu können. Und lese noch aus Hebräer 10, Hebräer 10, den Vers 10. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Dann wieder Kontext, spricht natürlich hier vom an Juden, Hebräer, die das Wesen der Stiftshütte eigentlich kennen sollten. Und in Vers 11 geht es ja dann wegen dem Zusammenhang auch weiter. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünder dargebracht hat, sich auf immer dargesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Also bis dieses ganze irdische, diese ganzen irdischen Gerichte in diesem Sinne durch sind oder zumindest vor der Vollendung stehen. Und auch hier sehen wir das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und man hört dann oft, und sage dem den technischen Ausdruck, den Calvinisten verwenden, bezüglich eine philosophische Umerklärung, Falscherklärung von 1. Johannes 2,2, eine begrenzte Sühnung. Also die Sühnung des Herrn, des Opfers, sei nur für die Sünden derjenigen, die sich dann bekehren. Und Gott wisse ja in seiner Allwissenheit, wisse er ja, wer sich dann bekehrt, welche Sünden bekennt oder wessen Sünden bekennt werden noch in Zukunft und in Vergangenheit und so weiter. Das sei dann das Sühneopfer gewesen. Und das ist einfach eine irrige Lehre, eine falsche Lehre, im Prinzip eine boshafte Lehre, weil sie das Werk des Herrn Jesus, das Sühnewerk, klein machen, nicht nur angreifen, sondern wirklich wegreden, es sei nicht, das Werk des Herrn sei nicht für alle geschehen. Aber es ist für alle geschehen und es ist nicht nur eine theoretische Hinschauung auf dieses Werk für diejenigen, die dann später glauben, sondern es ist wirklich geschehen. Und man muss dann aufpassen, dass man nicht allversöhnerische Gedanken aufkommen, ja, wenn der Herr jetzt da für alles gesühnt hat, für die ganze Schöpfung gesühnt hat, dann was hat Gott noch gegen mich, Sünder? So, das sind so die Gedanken eines natürlichen Menschen, die da schnell aufkommen. Und das ist einfach falsch. Weil ganz am Ende, wenn ich jetzt einen großen Bogen mache, ganz am Ende am großen weißen Thron, da wird nicht gesühnt. Gesühnt wurde und müsste zu Lebzeiten, müsste ein Opfer sein, das rein ist, das fleckenlos ist, ohne Sünde ist, Mensch ist. Und das können wir alle nicht, weil wir als Sünder schon geboren sind. Wir können nur das Sühnewerk des Herrn annehmen und am großen weißen Thron, wo nicht gesühnt wird, diejenigen hinkommen, die kein neues Leben haben. Das fehlt ihnen nämlich, darum kommen sie auch dorthin. Dort wird dann nach ihrem Werk beurteilt, weil sie das Werk des Herrn Jesus oder sich nicht dem unterstellt haben, es nicht anerkannt haben im Glauben. Und das ist dann auch vielleicht eine gewisse Antwort oder ein Gedanken, den man sich aufnehmen kann, um den falschen Gedanken aus 1. Johannes 2,2, es sei nur eine Teilsühnung gewesen, um das zu eliminieren. Das ist ein Gedanke, der mir diese Woche, oder auch schon mehr natürlich, beschäftigt mich eigentlich schon lange. Und ich finde es immer wieder interessant, wie man sich auch gedanklich mit diesen Dingen beschäftigt. Man auch, dass immer weitergeht, man immer andere Stellen, Verse wieder sieht und für sich selber gefestigt dann solche Erklärungen oder Hinweise bekommt und Erklärungen hat. Es gibt natürlich noch viel mehr. Abgesehen davon möchte ich noch danken. Herr Jesus, es ist wunderbar, dass wir so vor dich treten dürfen, als unseren Retter, Heiland, als der, der das Sühneopfer vollgültig, vollständig und für alle Zeit, ein für alle Mal gestellt hat, gerichtet wurde am Kreuz für die Sünden, zur Sünde gemacht wurde und in den Tod gegangen bist. Und wir dürfen auch wissen, dass du nicht in Tod und Grabe geblieben bist. Und das ist unsere große Hoffnung, die Auferstehung von dir, die Auferweckung durch Gott, der dein Opfer als vollgültig und unbeschränkt gültig anerkannt hat, und dass wir jetzt durch Glauben auch an diesem Leben, das in dir ist, dass wir neues Leben daraus erhalten haben und so wandelnd dich betrachten dürfen in Anbetung und in Liebe zu dir und zu unserem Vater. Amen.
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 Können wir das Lied Nummer 36 singen? Lied Nummer 36.
Dein Erlösungswerk auf Erden hast du, Jesu, du vollbracht. Was vollendet sollte werden, das vollführtest du mit Macht. Du bist selbst für uns gestorben, hast uns Gnade und Heil erworben und dein siegreich auferstehen lässt uns in die Freiheit gehen. Alle Namen deiner Formen trägst du stets auf deiner Brust. Alle, die zu dir gekommen sind und bleiben deine Lust. Du bewahrst die an dich glauben, niemand kann sie dir je rauben. Stets dein treues Auge wacht, deine Hand trägt sie mit Macht. Dir, Herr Jesu, dir gebühret Dank an Betung, Preis und Ruhm. Hast uns aus der Welt geführet und versetzt ins Heiligtum, um dich ewig dort zu loben. Du hast uns zu dir erhoben, dich zu rühmen alle Zeit. Gott zur Ehre und Herrlichkeit.
Ich habe mal nachgeschaut, weil der Olivier hat uns ja auch das Stichwort Sühnung gegeben, und den Vers, den er vorgelesen hat, aus 1. Johannes, ist einer von zwei Stellen, wo dieses Wort im Griechischen im Neuen Testament vorkommt. Die andere Stelle ist auch bei Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Lese ich mal kurz vor. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das Wort Hilasmos, Sühne, wie gesagt, kommt zweimal vor und bedeutet oder ist ein Beschwichtigungsopfer oder die Vergebung durch ein Opfer, ein Sühnopfer als Mittel zur Versöhnung. Und da finden wir ja im Alten Testament, wenn wir das Wort Sühnung suchen, finden wir ja dann eine Vielzahl von Beispielen. Gerade auch in 3. Mose ist es ja sehr ausführlich. Das ist das Wort Kaffa. Versöhnen, überziehen, bedecken, büßen, begnadigen. Ich lese mal nur ein, zwei Verse vor. 3. Mose 4, Vers 20. Und er soll mit dem Pfarren tun, wie er mit dem Pfarren des Sündopfers getan hat. Also soll er damit tun, und so tue der Priester Sühnung für sie. Und es wird ihnen vergeben werden. Und ein weiteres Beispiel. 4 Vers 31. Und all sein Fett soll er abtrennen, so wie das Fett von dem Friedensopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar räuchern, zum lieblichen Geruch dem Jehova. Und so tue der Priester Sühnung für ihn, und es wird ihm vergeben werden. Und wir haben ja schon aus Hebräer Kapitel 10 gehört von Olivier, Vers 11, oder ab Vers 10, durch welchen Willen wir geheiligt sind durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer dargesetzt zur Rechten Gottes. Ja, das, was im Alten Testament als Vorschatten auch zu sehen war, sehr ausführlich, hat der Herr Jesus in seinem Sündopfer oder durch seine Sühnung ja in einem Schlachtopfer vollbracht. Jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Johannes 19, Vers 30, wo er sagte, es ist vollbracht. Ich würde noch danken, Herr Jesus, der du alleine, der du Gott bist und Mensch wurdest, ohne Sünde, aber zur Sünde gemacht, konntest alleine als unschuldiges Opfer die Sünden stellvertretend tragen und dafür das notwendige Opfer bringen, das Gott verlangt. Du hast es getan und konntest triumphierend rufen, es ist vollbracht, und bist du noch wegen der Sünde gestorben. Und aber nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grab hat dich Gott auferweckt zur Verherrlichung und uns zur Rechtfertigung. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.
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 Singen wir das Lied 18.
Jesu, heilges Gottes Lamm, du hast an dem Kreuzestamm nach der Größe Gnad und Hut selbst für unsere Schuld. Ja, du hast den Tod geschmeckt, du Lamm Gottes unbefleckt, hast die Sünde weggetan und so Gott gemacht, Ibam. Jedes Lob ist viel zu klein, stimmen selbst die Himmel ein für den wunderbaren Rat, für die große Liebestat. Du bist würdig, doch nur du, alles ruft es einst hinzu. Du bist würdig, du bist wert, dass dich alles, alles ehrt.
Ich möchte auch nochmals einen Gedanken sagen zu Hebräer 10, Vers 10. Ich lese den Vers nochmals. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Zuerst, durch welchen Willen? Ich möchte noch darauf hinweisen, wollen, will und Willen sind drei unterschiedliche Dinge. Also Willen hat mit Will oder Wollen nichts zu tun, gar ein nichts. Es ist wichtig, wenn man mit Allversöhnern redet. Die sagen, Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen, weil er das will, kommen alle in den Himmel. Das ist, weil sie bösartig übersetzten. Also Willen hat mit Will oder Wollen nichts zu tun. Aber das nur nebenbei. Und dann sehen wir hier, durch welchen Willen wir geheiligt sind. Und das ist ganz wichtig, weil daran knüpft der Heilige Geist durch den Apostel wieder an. Durch welchen Willen wir geheiligt sind. Durch das ein für alle Mal geschehene Opfer. Schlagen wir Kapitel 13 auf. In Kapitel 13 steht im Vers 12. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Also wir haben gesehen im Vers 10, willen wir geheiligt sind. Kapitel 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Der Hebräerbrief ist aufgebaut auf der Opfersprache der Stiftshütte, nie des Tempels. Mit dem Tempel hat der Hebräerbrief natürlich nie etwas zu tun, nur mit der Stiftshütte. Der Tempel war gar nie akzeptiert worden. Und so sehen wir, aha, durch sein eigenes Blut das Volk heiligte. Ja, sind jetzt in Israel alle errettet gewesen. Nächster Vers. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Wenn man dann genau liest, wie viele sind dann außerhalb des Lagers in das Zelt vom Mose gegangen? Das waren ganz, ganz wenige. Das waren die Bekehrten. Die haben sich getrennt vom Gros des Volkes, also vom, ist das Deutsch, also auf Deutsch, ist das noch genug Deutsch, Altdeutsch, vom Gros des Volkes und wurden dadurch, weil sie außerhalb gingen, abgesondert haben, sich bekannt haben zu Jehova, dem Herrn Jesus, gerettet. Und vielleicht noch ein Gedanken zum Hebräer 10. In Hebräer 10, der ist aufgebaut natürlich durch einen großen Vorlauf. In den ersten 7 Kapiteln vom Hebräerbrief sieht man kontinuierlich, wie Gott sich durch den Sohn uns Menschen offenbart. Also Gott kommt im Sohn. Mit Hebräer 1, Vers 2 könnte man auch sagen, Gott kommt als Sohn, ist dasselbe, vielleicht noch besser übersetzt, Gott kommt als Sohn zu uns Menschen, oder? Und natürlich hat er sich geoffenbart am Anfang durch die Apostel, macht er heute nicht mehr, sondern heute macht er es durch die Schriften der Apostel. Die Apostel sind ja heimgegangen, aber wir haben das Wort Gottes. Aber jetzt, ab Kapitel 8, kehrt das Ganze. Jetzt kehrt das Ganze. Jetzt können wir als Errettete zu Gott nahen im Sohn. Zuerst naht sich Gott uns, aber wir dürfen jetzt ihm nahen. Und jetzt haben auch wir, darum kommt es erst in Kapitel 8 so richtig zur Geltung, einen hohen Priester, weil der jetzt im Himmel ist. Wir haben ja nicht den hohen Priester Aaron, da sehen wir in den ersten Kapitel vor allem, und dann wechselt es ab Kapitel 7, aber jetzt haben wir einen hohen Priester im Himmel, einen hohen Priester, und können durch ihn Gott nahen.
Ich wollte was auch sagen zu dem, was du hast, Peter, ausgeführt hast, Hebräer 10, 10. Dieses einmalige Opfer Jesu Christi, das ist was, das im Alten Testament nicht gekannt wurde. Und mir ist dann eingefallen, diese Verse, die David gesprochen hat, in Psalm 32, ich lese mal Psalm 32, 1 bis 2 von David, ein Maskil. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem Jehova die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Dann Vers 5. Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will Jehova meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. So, jetzt kann man sagen, naja, das war das Alte Testament zugedeckt, nicht ganz vergeben. Oder irgendwie so in die Richtung gehen dann die Gedanken. Jetzt gucken wir mal nach Römer 4 und da Verse 6 bis 8. Römer 4, Verse 6 bis 8. Paulus zitiert dann diese beiden Verse aus Psalm 32. Gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Jetzt nicht zugedeckt, sondern bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Oliver hat uns ja 1. Johannes 2, 2 auch gelesen. Und das ist jetzt kein Widerspruch, dass auch ein Christenmensch sündigen kann. Wir haben ja dann auch im ersten Kapitel gehört, Verse 8, 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, vergibt uns dann. Und David, ja, der hat das gesagt im Psalm 32, Und Paulus greift das auf und zitiert das im Römerbrief. Also die Grundlage, das war die gleiche. Das ist nicht, was irgendwie man so getrennt sehen sollte. Vielleicht mal dazu. Ja, das ist das Alte Testament, Sünde nur Gänsefüßchen bedeckt, zugedeckt, aber nicht vergeben. Wenn wir die Stelle im Römer lesen, dann sehen wir, dass das weitergeht, dass David dadurch auch ja, praktisch ja, gerecht war vor Gott, wenn ich das richtig verstehe. Vers 6, gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Er hatte nichts vorzuweisen, aufgrund dessen Gott ihm vergeben hätte. Ja, und das ist auch wunderbar, dass wir so einen Heiland haben, der ja, für uns gelitten hat und aufgrund seines vergossenen Blutes wir die Vergebung unserer Sünden haben. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du das Werk durch deinen Sohn Jesus Christus, durch den vollkommenen Menschen, durch den Sohn des Menschen vollbracht hast. Und dass diese Grundlage für alle Zeiten gültig ist. Und dass es keinen anderen Weg gibt, auch keine andere Tür, keinen anderen Eingang, als nur durch dich, Jesus Christus. Du bist die Tür. Und wenn jemand durch dich hineingeht, ja, dann wird er in die Weite geführt und wird mehr und mehr erkennen, was du für ein wunderbares Werk am Kreuz von Golgatha vollbracht hast. Ja, und dafür danke dir von Herzen. Und wir beten dich darüber an und sagen dir Dank. Amen.
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 Vielleicht noch einen kurzen Gedanken zu David. Wir wissen ja, dass er ein Ehebrecher, Lügner, Mörder war, der es aber bekannt hat. Und wenn wir dann in Hebräer 11 die Glaubenshelden anschauen, wie schön ist es, dass wir dann auch den David dort finden. Hebräer 11, Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben. Bis dahin, es geht ja noch weiter. Das ist doch schön, wenn man das lesen kann.
Mir hat gestern oder vorgestern eine Schwester angerufen, ganz frisch bekehrt. Und dazu möchte ich Psalm 32 den ersten Vers lesen. Wir sind in den Sinn gekommen, als Valentin das aus Vers 2 gelesen hat. Der Vers 1 beginnt mit Glück, selig, der, dessen Übertretung vergeben. Das ist wunderbar. Wenn jemand seine Schuld erkannt hat, sie bekannt hat, dann ist er ja glückselig. Ich habe das bei mir anders übersetzt, ich habe das geschrieben, erfüllt von Glück. Erfüllt von Glück. Und das ist wunderbar, wenn jemand, und das ist vielleicht vor allem am Anfang so, und dann nimmt das leider ab. Wie bei den Ephesern im Sendschreiben an Ephesus, dann nimmt das leider ab. Ähnlich wie bei Jakob. Aber Jakob, Wolfgang hat ja aus dem Hebräerbrief von den Glaubenshelden gelesen, Jakob ist der einzige der Glaubenshelden, wo erwähnt wird, dass er ein Anbeter war. Das ist der einzige. Von Abraham steht es nicht, von David steht es nicht, nur von Jakob. Und das ist wunderbar, wenn Gott mit uns zum Ziel kommt, dass wir so eine innige Verbindung haben, dass Anbetung uns prägt. Und in Römer 4, da haben wir eben zwei, sage ich jetzt auch wieder, Glaubenshelden. Zuerst Abraham und David. Was wird es sein, wenn dann Israel als Volk, meine nicht einzelne Juden, ja schon bei ihnen jetzt heute schon, aber Israel als Volk, Matthäus 1, Vers 1 verinnerlichen, dass es ein Abraham und ein David ist, die hinweisen darauf, dass es Vergebung gibt aufgrund von Gnade, die man annehmen muss, Römer 4, und nicht aufgrund von Werksgerechtigkeit.
Ja, noch vielleicht noch ein Vers dazu, eben aus Johannes 3, Vers 16. Eben auch bei David und Abraham, oder? War ja der Glaube, oder? Durch eben der Glaube ihre Sache, oder? Und eben wie in Johannes 3, Vers 16 ja auch, oder? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Klar, das ist jetzt der bekannteste Vers, aber da ist ja alles drin, oder? Denn Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Eben das ist ja eigentlich ist das Sühnungswerk, oder? Für die ganze Welt, ja, Johannes 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Eben die Sühnung, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, oder? Das ist jetzt schon heute Vergangenheit. Er hat ihn gegeben, auf dass jeder, der an ihn glaubt, eben jeder, oder? Die ganze Welt, jeder kann glauben, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Eben da ist alles drin, auch die Rechtfertigung, alles, oder ewiges Leben habe. Aber mit einem Vers, oder? Aber eben der Mensch muss eben, kann und muss glauben, oder? Dieses an ihn, an eben an sein Werk. Ja.
Das Evangelium ist eben die wunderbare Botschaft, dass wir nichts bringen können, aber Gott hat seinen Sohn gegeben. Wenn man beim Evangelisieren vom Menschen etwas verlangt, ist man ein miserabler Evangelist, gar nichts. Der Mensch kann nämlich nichts tun, sondern Gott hat alles gegeben, man muss an ihn glauben.
Ja, dieser Vers, den wir so gut kennen, der ist ja so tief. Er fängt damit an, wir gehen nicht verloren. Das ist schön. Aber das könnte heißen, dass wir jetzt einfach wie Adam irgendwo leben können. Ja. Aber es ist viel mehr. Wir haben ewiges Leben und das ist eine Fülle von Dingen, die wir wahrscheinlich gar nicht fassen können. Wir können aber so ansatzweise verstehen. Es ist eine Qualität. Es ist eine Gemeinschaft mit demjenigen, der uns erlöst hat. Und ich weise darauf hin, auf den Epheserbrief, wo dann zum Beispiel steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen, in Christo. Und das kann man mal in Ruhe durchlesen, was da alles dahinter steckt. Ich glaube, das sind wir das 10-mal oder 20-mal durchlesen und tief verstehen, wenn wir immer noch überrascht sein, wenn wir dann in den Himmlischen sind bei dem Herrn, was es eigentlich bedeutet, eben dieses ewige Leben. Das nur so als Anmerkung dazu.
Ich wollte noch sagen, wegen der Sühnung, dem Werk am Kreuz, muss man vielleicht auch mindestens gedanklich, man kann da nichts einfach nur isoliert betrachten, aber manchmal kann man auch Dinge so separat betrachten und dann das Ganze wieder. Aber bei der Sühnung denke ich, das ist Sühnung, die der Herr Jesus vor Gott gebracht hat, um Gott zu beschwichtigen, um zu sühnen vor ihm. Und das haben wir ja auch gelesen, oder Valentin hat es gelesen im Römerbrief, wegen dem Zudecken oder Bedecken. Ich meine, eine Sünde, die ist geschehen, die kann nicht rückgängig gemacht werden, eliminiert werden. Aber in Gottes Augen ist sie natürlich zugedeckt, bedeckt, letztlich durch das Blut Jesu Christi. Und das sehen wir am Kreuz primär, wenn es um diese Sühnung geht. Und ich denke, deshalb schreibt auch Johannes im 1. Johannes 2, Vers 2, nicht nur für unsere Sünden, er schreibt ja ihnen, sondern auch die Sühnung von der ganzen Schöpfung, die Sünde, die hat ja alles zerstört, die ganze Schöpfung und nicht nur die Erde und nicht nur in Eden, alles ist auf einen Schlag in diesem Sinne zerstört, vergiftet, durchseucht, mit geprägt, gezeichnet von der Sünde, die ganze Himmelswelt und alles. Und wenn wir das anschauen oder das verstehen, dann verstehen wir auch, wieso er dann das quasi wie, er erweitert es ja nicht, sondern er zeigt es einfach auf, wie weit das Sühnewerk wirklich geht. Dass für alles Sühnung geschehen ist, aber die Sühnung steht jetzt einfach da. Und derjenige, der glaubt, der kann das in dem Sinne annehmen. Aber es ist überhaupt keine begrenzte Sühnung. Es gibt keine begrenzte Sühnung, wie das eben falsch gelehrt wird. Das ist ja so furchtbar schrecklich und manchmal auch so, immer noch ein wenig zurückhaltend darüber schreibt. Natürlich, man muss aus der Welt, der Kosmos, muss man nichts anderes machen, als dort steht. Aber man darf das auch aufzeigen, mit aller Demut und Vorsicht. Aber das ist vor Gott geschehen, primär. Die Sühnung ist nicht etwas, das der Mensch einfach so in sein Portfolio erhalten hat. Er muss es annehmen im Glauben. Und sonst ist es zwar da, aber es hat keine Wirkung dann auf ihn. Und erst am großen weißen Thron wird dieses zugerechnet, dann abgerechnet, sage ich jetzt mal so. Eingeschrieben wird das in den Büchern, unsere Werke, das steht auch fest, das ist so. Aber die Frage ist einfach, steht der Mensch dann, meine Seele, am großen weißen Thron? Oder hat er das neue Leben, Rechtfertigung als Glauben, kommt er direkt zum Herrn?
Ich will nochmal so einen kleinen Vergleich ziehen. Eine schwere Krankheit, gibt es kein Heilmittel dagegen. Gut, kann man nichts machen. Wenn es aber eins gibt, die Pille liegt vor dir, du musst sie nur nehmen und schlucken. Also wir müssen das erkennen und annehmen. Wenn wir das dann tun, dann sind wir gerettet. Wir haben die Pille geschluckt, sind von der Krankheit geheilt. Und wenn wir glauben, haben wir das Sühnungswerk angenommen für uns. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich glaube, das ist vielleicht ein einfacher Vergleich, aber es trifft es wohl ziemlich.
Singen wir das Lied 207. T.
Tief neigt der Himmel sich zu, Amen, Immanuel, wollt sich uns nahm. Gott, ohne Mensch, o Wilke, erbarmen, du sein Volk bitte staunen an. Wer kann dies Leben voll erfassen, hier und der Sünder ziehet ein. Er in das Weltall nicht kann fassen, will vollkommener Diener sein. Tief auch muss die Liebe gehen, hat sich an unserem Platz gestellt. Er hing am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. Was können wir dir dafür bringen? Gott, welchen Weihrauch nimmst du an? O, lasst uns dir von Jesus singen, er allein dich erfreuen kann. Tief neigt der Hammer sich zu, Armen, Immanuel wollt sich uns nahm. Gott wurde Mensch, o welche Erbarmen, du sein Volk bitte staunen an.
Wenn man vielleicht das Beispiel von der Tablette nochmal aufgreifen könnte. Diese Tablette, die wirkt ja bei allen Menschen. Also wenn er sie einnimmt, dann ist das Wirkungsmittel ja bei allen Menschen erzielt die gleiche Wirkung. Ich denke manchmal diejenigen, die so eine, eben an so einen Calvinismus glauben, die haben auch eine Heilssicherheit, weil sie also diese begrenzte Sühnung eben ins Spiel bringen. Und dann ist es wie diese Tablette eben nicht bei allen Menschen wirkt, sondern eben nur bei denen, die sie einnehmen würden. Und ich denke einfach, das ist ja unsere Sicherheit auch. Und auch mein Wissen, dass der Herr Jesus für alle gestorben ist und alle für alle dieses Sühnewerk geschah, so weiß ich auch hundertprozentig, dass es auch für mich geschah und dass ich es im Glauben annehmen kann. Das gibt mir ja die Sicherheit, dass es wirklich alle annehmen dürfen. Und das ist einfach das Kostbare für mich, dieser Gedanke, dass das alle können. Und so war es damals auch, als ich dieses Buch las, die Ewigkeit in den Herzen der Menschen, wie man da sah, dass auch solche, die weit entfernt waren von einem geschriebenen Wort, wie wir es haben durch die Bibel, dass die durch Nachsinnen, durch die Schöpfung sahen, dass es einen Gott gibt, der alles erschaffen hat und sie dadurch Zugang erhielten zu Gott und auch wie Abraham einst auch diesen Glauben haben konnten oder haben können und so Errettung finden, eben in einer ganz anderen Verantwortung, wie wir das ganze Wort Gottes haben. Und wenn wir es studieren, uns auch verantwortlich machen, dass wir dann umkehren. Je mehr wir wissen, umso verantwortlicher sind wir für unser Handeln. Und jetzt, wo wir errettet sind, dürfen wir ja einfach aus dem Vollen schöpfen. Und unsere Anbetung wird mit jedem Forschen noch größer. Das sind noch so meine Gedanken zu dem Gesagten. Ich möchte auch danken, Herr Jesus Christus. Ja, wir dürfen jeden Tag dir dafür danken, was du getan hast, dass du dieses Erlösungswerk für uns getan hast. Ja, du hast es für alle getan. Jeder kann es annehmen, wenn er will. Und wir dürfen es aber auch anderen sagen, dass es so ist und sie auch dazu bringen, darüber nachzudenken, dass sie auch dich als Erlöser brauchen. Amen.
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 Vielleicht, wenn ich ein Lied vorschlagen dürfte, 29, wenn es recht ist.
Olivia, du sagst einfach jeweils, du sagst einfach, wenn ihr wenn singt, aber so singen wir, ja, wie du willst. Wir singen jetzt.
Ewig seist du angebetet, Gott, der unser Vater ist. Du hast uns vom Tode gerettet, uns gesendet, Jesum Christ, durch dein Wort uns neu geboren, ewig wären wir verloren, hätte Thron herab sich versenkt in Tod und Grab. Jesu, wir erlösten Sünder, wir befreit dir danken heut, dir den Todes mir dem Herrn der Herrlichkeit, der du tot warst, lebest wieder, mit dir leben deine Glieder, uns, die sonst der Tod geschmeckt, hat Gott mit ihm aufgeweckt. O, mit welchen Gottes Freuden strahlst du in des Himmels Pracht. Ewig fern ist alles Leiden, ganz dein großes Werk vollbracht. Liebreich wirst du bald den Deinen im Triumphe froh erscheinen. Sieh auf diesen Leidenstand, führe in das Vaterland.
Ich möchte noch einen kurzen Gedanken sagen zu einem Wort in diesem Lied. Wir haben in der ersten Strophe gesungen, der zweiten Linie, du hast uns vom Tod errettet. Und das ist wunderbar. Der Jesus Christus ist für uns gekommen, nicht nur für Israel, für uns. Und das wird völlig bezeugt im Wort Gottes. Ja, der Herr Jesus kam, Johannesevangelium, in das Seinige. Aber gerade im Johannesevangelium sehen wir auch, dass er für uns kam, die wir nicht aus Israel sind. Ich lese aus Johannesevangelium Kapitel 4. Eine wunderbare Stelle. Da redet der Herr Jesus zu einer Frau, die nicht aus Israel kommt. Johannes 4, Vers 22. Ihr betet an, die Samariter, und wisset nicht, was. Wir beten an und wissen, was. Denn das Heil ist aus den Juden. Und wie wunderbar, wie er sich ihr dann offenbart und ihr zeigt, der Vater, das ist im Alten Testament gar nie so offen geoffenbart worden, sucht Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Römer 9, Vers 5. Deren die Väter sind, und aus welchem, dem Fleische nach, der Christus ist, welcher über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Es gibt in der Christenheit welche, die meinen, Gott hätte mit Israel nichts zu tun. Nichts mehr. Also Luther und Lutheraner, die meinen prinzipiell, Gott hätte mit Israel nichts mehr zu tun. Lutherische Lehre. Aber interessant ist, was der Herr Jesus in Johannes 4, 22 und folgende gesagt hat. Und hier in Römer 9. Dem Fleische nach ist der Herr Jesus aus Israel. Dem Fleische nach ist er aus Israel. Römer 11, Vers 18. Wenn du dich aber wider sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Wer ist die Wurzel? Ist nicht Israel, sondern die Segnungen Abrahams. Die Segnungen an Abrahams ist die Wurzel. Wir sind genau gleich, wir haben Römer 4 schon gelesen, wir haben die Rechtfertigung genau gleich wie Abraham aus Glauben, genau gleich wie David. Diejenigen, die vor der Beschneidung sind, Abraham, wie die nach der Beschneidung, David, gerechtfertigt allein aus Glauben. Und dann vielleicht noch Apostelgeschichte 15. Das haben wir ja schon in der Bibelstunde am Donnerstag gesehen, einfach zur Erinnerung. Apostelgeschichte 15, Vers 8. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie auch uns. In der Frage der Errettung gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und solchen aus den Ethnos, also aus den Nationen wie uns. Ihnen und uns, die Errettung, der Erretter ist immer derselbe. Und da haben wir mindestens 6 Stellen in der Apostelgeschichte, wo gezeigt wird, es gibt keinen Unterschied. Alle können errettet werden, wenn sie glauben an den Herrn Jesus, sei das aus den Juden, sei das aus den Nationen.
Noch auch ganz kurz, wir hatten heute schon Calvinismus und Altversöhnertum angesprochen und auch das Stichwort Heilsverlierer vielmal. Noch einen kurzen Gedanken dazu, Heilsverlierer. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir haben keine Werke machen können, um den Glauben, um die Rechtfertigung zu bekommen. Wir können das nicht. Warum sollten unsere Werke dann uns das Heil wie sollten wir durch Werke dann das Heil verlieren, wenn wir es durch Werke nicht gewinnen können? Also diese Überlegung zeigt eigentlich, dass wir das ewige Leben haben dann, wenn wir glauben. Es ist eben nicht in unserer Hand, es geht nicht weg. Gott der Vater und der Herr Jesus Christus halten uns in ihrer Hand und da geht keiner verloren. Das nur noch als kurzer Gedanke.
Und es wurde ja schon Johannes 3, Vers 16 erwähnt. Und alle drei Gruppen, Wolfgang hat es erwähnt, die Alphasöhner, Calvinisten und Heilsverlierer, werden aufgeklärt mit Johannes 3, Vers 16. Nur ein Hinweis noch. Bei Calvinisten gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt solche, die haben die calvinistische Lehre und lehren sie auch. Mit denen kann man fast nicht reden. Mit denen kann nur Gott reden. Aber ich denke, ganz, ganz viele, die dem Calvinismus irgendwie anhangen, die wissen gar nicht die Tiefe, die Abgründe dieser Lehre. Und denen kann man manchmal schon auch ein wenig helfen, indem man sagt, Auserwählung. Natürlich gibt es Auserwählung. Selbstverständlich gibt es Auserwählung. Zum Beispiel, wer wurde auserwählt? David, Mose, Abraham, Isaac, Jakob, die waren alle auserwählt. Esau, sogar vor dem, dass er geboren war, waren sie auserwählt. Aber es gibt keine Auserwählung zum Heil, es gibt nur Auserwählung für irdische Bezüge. Nur Auserwählung für irdische Bezüge. Und wenn man das denen mal so einfach sagen kann, dann kommen sie vielleicht zum Denken und lernen auch zu unterscheiden. Ohne Unterscheidung und ohne Heilszeiten liegt man immer daneben, wenn man das Wort Gottes betrachtet.
Noch ein Vers in Bezug auf die Heilsverlierbarkeit, also der natürlich dagegen spricht. Johannes 10, ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Also man muss den Worte trauen und nicht irgendwelchen Menschen lernen, die dahergelaufen kommen. Und der Herr selbst ist das fleischgewordene Wort in Person.
Herr Jesus, so danken wir dir, dass wir von Herzen an dich glauben dürfen. Du, der Schöpfer, du, der Erlöser, du, der ewige Gott und der vollkommene Mensch. Du bist gekommen, Herr Jesus, auf diese Erde, um auf dieser Erde das Erlösungswerk zu vollbringen. Und wir dürfen jetzt zusammen sein. Wir sind gesegnet, dass wir deinen Tod verkündigen dürfen. Herr Jesus, nimm du Lob und Dank, dass wir zusammenkommen dürfen, um deinen Tod zu verkündigen, diesen Tod, der Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Und wir danken dir, dass du dieses Mahl eingesetzt hast und dass wir es jetzt, die wir auch aus den Nationen sind, es auch tun dürfen, im Gedächtnis an dich, an dein Sterben am Kreuz. Und dass wir jetzt zu diesem einen vollkommenen Leib gehören, von dem du das verherrlichte Haupt im Himmel bist. Wir danken dir, dass wir dieses Brot unter uns teilen dürfen, im Gedächtnis an dich, im Gedächtnis an dein Werk.
singen wir vor dem Teilen des Kelches noch das Lied 180. 180. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Dann machen wir Pause bis um 10.46 Uhr. Kurze Pause und dann geht es weiter mit 1. Mose 37. Dann wollen wir weiterfahren, der Wortbetrachtung. Wir haben das letzte Mal abgemacht, dass wir bei Kapitel 37 als 1. Mose fortfahren und diese Geschlechter folgen, die da gelistet sind, dass wir das in diesem Sinne, also nicht überspringen, aber einfach nicht jetzt detailliert durchgehen. Wenn dann jemand noch Bemerkungen, Hinweise etc. hat, nur zu. Dann darf ich den Valentin bitten, dass er den nächsten Abschnitt liest und anschließend Andi seine Zusammenfassung. Dankeschön.
Ja, wir befinden uns im 1. Mose, Kapitel 37. Ich lese ab Vers 1. 1. Mose, Kapitel 37. Und Jakob wohnte in dem Lande, in welchem sein Vater als Fremdling geweilt hatte, im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas, der Weiber seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede von ihnen. Und Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen langen Leibrock. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Und Josef hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Und sie hassten ihn noch mehr. Und er sprach zu ihnen: Höre doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben kamen ringsum und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Solltest du gar König über uns sein? Solltest du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr um seine Träume und um seine Worte willen. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern und sprach: Siehe, noch einen Traum habe ich gehabt. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollten wir gar kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Bis hin.
Ja, es war nun die Zusammenfassung vom letzten Mal. Melchisedek war vor Abraham ein Priester des lebendigen Gottes, der die Himmel und die Erde erschaffen hatte. Selbst Moses lernte von seinem Schwiegervater Reguel opfern. Reguel war ein Midianiter. Diese gehen auf Abrahams zweite Frau Ketura zurück. Abraham hatte einst die Söhne weggeschickt, sodass nur noch Isaak übrig blieb. Es waren übrigens Midianiter, die Josef nach Ägypten verschleppten und an Potiphar verkauften. Deutschland macht heute ca. 1% der Weltbevölkerung aus, Israel lediglich 0,18%. Unter dieser Zahl werden aber nur diejenigen aus dem damaligen Südreich gezählt. Das Nordreich ist nämlich schon über 2500 Jahre auf der ganzen Welt zerstreut. Saul ist aus dem Lenden Jakobs geboren. Der Herr Jesus ist ohne Geschlechtsregister ewig und wurde durch die Maria geboren. Ruben erhebt sich über seinen Vater Jakob, indem er zu Bilha einging. So hatte es auch Adonija vor, als er Abishag, die Witwe Davids, begehrte. Doch der König Salomo erkannte die List und richtete Adonija. Ruben wurde auch gerichtet. Er hatte deswegen sein Erbteil verloren. Uns werden nur wenige Reden von Jakob überliefert. Und so erfahren wir nicht, wie Jakob, Ruben, Simeon und Levi unmittelbar nach ihrer Tat zurechtgewiesen hatte, sondern allein die endgültige Konsequenz. Alle Söhne gehören Jakob, und wenn sie in der Bibel zusammen aufgezählt werden, so ist die Reihenfolge immer anders. Jakob hatte 4 erstgeborene Söhne. Kapitel 36 beschreibt das 10. Toledot, die Geschlechter Esaus, und das 11. Toledot ab Kapitel 37, die Geschichte Jakobs. Das war's von meiner Zusammenfassung. Und noch eine spontane Frage. Wir lesen ja, es ist die Geschichte Jakobs, aber sie handelt von Josef. Warum ist es nicht die Geschichte Josefs?
Vielleicht eine Nachfrage. Du hast bei Ruben gesagt, er hat das Erbteil verloren. Du würdest sagen, er hat sein Erstgeburtsrecht verloren, nicht das Erbteil, weil geerbt hat er. Hingegen Levi hatte kein Landeserbteil, sondern ist in Israel zerstreut worden als Leviten. Nur so als kleine Korrektur. Ach so, und vielleicht noch zu Kapitel 36. Ich wollte noch eine einzige Person rausgreifen, die wir da aufgezählt haben, als Sohn Esaus. Und zwar ist das im Vers 16 der Fürst Amalek, der Fürst Korach, der Fürst Gaitam, der Fürst Amalek, das sind die Fürsten des Eliphas im Lande Edom, das sind die Söhne Adas. Der Amalek und seine Nachkommen, denen begegnen wir ja mehrfach in der Geschichte Israels, zum Beispiel bei Rephidim, als Amalek wieder Israel stritt, 2. Mose 17, Vers 8 und 14. Dann haben wir 4. Mose wird es erwähnt, also es wird öfters erwähnt, aber ich habe jetzt nur so 2, 3 Stellen. Und dann sollte Saul Amalek ja vernichten. In 1. Samuel 15, Kapitel 15, 2, Vers 3. So spricht Jehova der Herrscher: Ich habe angesehen, was Amalek Israel getan, wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog. Nun ziehe hin und schlage Amalek und verbannet alles, was er hat, und schone seiner nicht und töte vom Manne bis zum Weibe, vom Kinde bis zum Säugling, vom Rinde bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. Ja, das ist soweit das.
Vielleicht auch noch ein Gedanken zu den Namen in Kapitel 36. Man muss aufpassen, dass man keine Kurzschlüsse macht. Also Kurzschlüsse sind Dinge, die wir uns im Kopf so zurechtlegen, aber die Bibel nicht hergibt. Zum Beispiel, nehme seinen Namen heraus, ein Sohn Esaus, Reguel. Reguel wird 3-mal erwähnt, aber der Reguel, den wir meinen, das ist kein Sohn Esaus, das ist ein anderer. Nur zum Sagen, also man muss hier aufpassen mit Kurzschlüssen bei Namen, die dann das Wort Gottes nicht weiter definiert, nicht weiter erklärt, dann ist es einfach einer, der heißt so, Punkt. Aber der Reguel, den wir meinen, das ist kein Sohn Esaus. Der Reguel kommt ja natürlich erst so richtig im 2. Buch Mose, ist mir schon klar.
Ja, und die Namen hier, es ist ja eigentlich interessant, dass da eben von Esau alle Nachkommen dastehen, oder? Esau war ja nicht mehr eigentlich böse, die waren ja wieder zusammen mit Jakob, oder? Letztes Mal gelesen, als sie den Vater beerdigt hatten. Und ja, sie sind aufgeschrieben, einfach ohne irgendwie eine Wertung zu machen, jetzt vorerst. Das, oder? Esau, das ist ja dann bei Menache auch, dann Edom wurde ja dann erst nachher böse, oder? Weil sie Israel, das Brudervolk, nicht bei der Wüstenwanderung aufgenommen hatten, oder? Das heißt nicht, dass sie jetzt hier diese Namen eben schon, dass man da Böses sieht oder so. Klar ist interessant die Abstammung, aber die Verantwortung haben dann eben aus dem Zusammenhang wieder der Schrift, dass sie, aber sonst sieht man hier, glaube ich, kaum was Negatives, oder?
Vielleicht noch, Esau war auserwählt von Gott, Israel zu dienen. Er war auserwählt, schon vor Geburt, auserwählt, um ihm zu dienen. Aber in Kapitel 36 sehen wir schon, dass Esau hier schon viel größere Ausdehnung hatte wie Israel. Also seine weltliche Bedeutung ist viel, viel größer wie die Israels. Hier in Kapitel 36, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, in Kapitel 36, seine jede Menge Fürsten gibt es da schon. Und dann noch einen kurzen Hinweis zurück zu Kapitel 35. In Kapitel 35, wir haben das schon angeschaut, da steht im Vers 21, zweimal und Israel brach auf. Und Israel brach auf. Wann brach Israel auf? A und B, warum heißt es hier Israel und nicht Jakob? Weil jetzt ist Israel komplett. Erst ab 1. Mose 35, Vers 21 ist Israel komplett. Vorher war es noch inkomplett, da fehlte einer. Da fehlte einer und Israel ist dann aufgebrochen, als er ein kleines Baby hatte, den Sohn seiner geliebten Frau, der Rahel. Und sie ist gestorben und jetzt bricht er auf. Jetzt bricht er auf und jetzt nennt das Wort Gottes ihn das erste Mal so richtig Israel.
Eben vielleicht auch, eben gerade wegen Benjamin, Sohn der Rechten, oder? Es ist vielleicht auch wieder ein Bild, wenn sie eben den Sohn der Rechten erkennen, also den Sohn, der zu Rechten Gottes ist, oder vielleicht kommt ja dann später auch noch Benjamin, also im Bild, so ist er.
Ja. Benjamin und Josef sind beides Bilder auf den Herrn Jesu. Zwei verschiedene, aber zwei verschiedene Bilder auf den Herrn Jesu.
Der Andi hat ja eine Frage gestellt. Wenn es die Geschichte Jakobs ist, warum wird dann über Josef geredet? Ich habe mal geschaut, Toledo in Strongs, und wenn ich dann diese Erwähnung finde, dann spricht es immer von dem Vater und seinen Söhnen. Also es ist nicht die Geschichte des Vaters, sondern vom Vater und seinen Söhnen und vor allem dann die Söhne. Die sind die Geschlechter der Söhne Noahs, Kapitel 10, Vers 1. Sem, Ham und Jafet. 11, Vers 10. Dies sind die Geschlechter Sems. Sems war 100 Jahre alt und zeugte Arpachsad 2 Jahre nach der Flut. Vers 27. Dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abraham, Nahor und Haran. Haran zeugte Lot. Also es wird dann immer dann auf die nächste Ebene bezogen. Und insofern ist das kein Widerspruch, sondern eigentlich passt, ob es jetzt Geschichte oder Geschlecht heißt, es ist dasselbe hebräische Wort, Toleda. Und würde sagen, das fällt nicht aus dem Rahmen, sondern passt da rein.
Und noch ein Gedanke zu Josef, wenn wir das schon so erwähnen. Josef, er ist derjenige, der das Erstgeburtsrecht hat. Er ist nicht der Erstgeborene, das ist oben. Aber Josef, er hat das Erstgeburtsrecht. An was sieht man das? Erstens steht es in der Bibel und zweitens hat genau zwei. Er hat den doppelten Segen. Und von der Landausdehnung noch weit mehr wird er doppelte, muss man sagen. Manasse und Ephraim zusammen sind größer wie der ganze Rest von Israel. Größer wie der ganze Rest von Israel. Aber der das Erstgeburtsrecht hat, ist nicht Judah, sondern Josef, weil er der Sohn der Geliebten ist. Er ist der Sohn der Geliebten. Er ist der erstgeborene Sohn der Geliebten. Und er hat das Erstgeburtsrecht.
Jetzt hatte ich noch eine Frage. Ich hoffe, es ist recht. Wir haben ja gehört, 1. Mose 35, 1. Alles ist komplett. Alle Söhne geboren, alle Fürsten, sage ich jetzt mal, zukünftigen. Und jetzt Kapitel 37, ein Rückblick eigentlich. Die Kapitel sind nicht in der Reihenfolge. Warum, darf ich das behaupten? 37, Vers 10, da erzählt ja Josef seinen Traum und dann kommt so ein Hinweis. also so in der Mitte, sollen wir gar kommen, ich und deine Mutter? Und wir wissen ja, die Mutter, die starb bei der Geburt von Benjamin. Also ist zu diesem Zeitpunkt des Traumes der Benjamin noch nicht geboren. Darf ich so weit gehen?
Ganz wichtig zu sehen, es gibt ganz, ganz wenige Bibelbücher, die chronologisch sind. Von den vier Evangelien nur eines. Sondern die haben einen ganz anderen Typus. Und das erste Buch Mose ist sowieso nicht chronologisch. Nehmen wir nur mal Kapitel 10 und 11. Die kann man einfach umdrehen und dann ist die bestimmte Chronologie. Aber es ist dann nicht nach den Gedanken Gottes. Und da haben die ja völlig recht. Also Chronologie ist nicht das Thema. Ist das nicht das Thema im Wort Gottes? Nie, sondern die geistlichen Aussagen, so wie es Gott uns offenbaren will.
Es gibt, glaube ich, Lukas, der die Dinge der Reihe nach erzählt, seinem Freund. Aber sonst steht da eigentlich nichts derartiges in den Büchern. Aber es ist unser Denken halt, dass es der Reihe nach geschehen müsste. Wie ein Krimi von Anfang bis zu Ende erzählt wird und so eine Geschichte, so denken wir, dass es auch hier ist, aber das muss eben nicht sein.
Dann im Vers 2, Josef, 17 Jahre alt. Und das ist auch schön, dass wir geistliche Wiederholungen haben im ersten Buch Mose. Es ist komplett voll mit geistlichen Wiederholungen. Zum Beispiel, wie lang hat Gott mit dem Abraham nicht geredet? 13 Jahre hat er nicht mit ihm geredet. Wie lang war Josef im Gefängnis? Man kann hier rechnen, 17 Jahre alt, wie lang war er im Gefängnis, bis er 30 war. Wenn ich richtig gerechnet habe, auch 13 Jahre. Und so sehen wir dann wieder geistliche Wiederholungen in diesen Stammvätern. Wegen der Frage noch von Andi, wegen dem Traum von Josef, den er als ganz junger, also bevor er natürlich von seinen Brüdern geistlicherweise ermordet wurde, geistlicherweise, nicht effektiv, aber im Prinzip wollten sie das, bis auf drei Brüder, wollten sie ihn alle töten. Ja, er hat diese beiden Träume gehabt. Und es ist halt so, Gott benutzt Gläubige, uns alle, ich meine jetzt nicht für Träume, aber er benutzt uns alle für geistliche Dinge. Aber bis diese geistlichen Dinge in uns dann wirklich sichtbar werden, müssen wir beiseite gestellt werden. Also da sieht man bei Josef, man sieht das bei jedem geistlichen Vorbild im Alten Testament. Die bekommen etwas von Gott und dann werden sie auf die Seite gestellt. Dann kommen sie Übungen, Übungen, Übungen. Auch der Apostel Paulus, was hatte der für Übungen? Und wo hat er das Schönste geschrieben? Im Gefängnis. Und Josef wurde vorbereitet im Gefängnis. Und dann konnte er den Traum an einem König sagen. Und dadurch wurde er zum Herrscher von Ägypten. Aber er musste zuerst durch Leiden zur Herrlichkeit gebracht werden.
Aber es ist auch gut, Schafe zu hüten, oder? Josef 17 weidete die Herde mit seinen Brüdern. Also die Brüder auch, oder? Aber er ist hier erwähnt, Josef, oder? wir sind ja erinnert auch an David, oder? Er war der Kleinste, oder? Er musste noch die Schafe weiden und hüten. Der hat aber aufgepasst auf die Schafe. Und auch eben auch Mose, oder? Der musste auch zuerst mal dann Schafe hüten, 40 Jahre dann.
Mein Josef wurde gebraucht, Mose wurde gebraucht. Waren beide Führer, waren beide Regierungsbeamte oder Führer. Und du kannst nicht Führer werden, ohne dass du gelebt hast und vorbereitet wurdest. Das geht nicht anders. Es ist auch heute noch genauso. Uns würde es nie gut tun, ein hohes Amt zu bekommen, ohne uns vorher mühsamst bewährt zu haben in verschiedenen anderen Dingen. Also mal quasi, bevor man Chef wird, muss man erstmal Hilfsarbeiter sein und eben verschiedene Dinge lernen, von der Pike an sozusagen. Dann kann man später auch herrschen. Wer das nicht kann, der ist dann arrogant, abgehoben, keine Ahnung, unfähig. Also diese Übungen dienen immer zum Guten.
Und auch praktisch sieht man natürlich schöne Dinge, lehrreiche Dinge in den Versen 3 und 4. Ja, dass der Josef der Geliebte des Vaters war, ist natürlich ein geistliches Vorbild. Aber man muss auch den Bilderrahmen nicht zu groß machen. Lehrreich ist auch zu sehen, dass der Vater Jakob sicher auch unweise gehandelt hat, auch wenn es stimmt, was es war ja richtig bei ihm. Er war der Sohn seines Alters und dann erst noch seiner geliebten Frau, von der Rahel. Aber dieser Hass wurde natürlich dann auch irgendwie gezüchtet, dadurch, dass er offensichtlich den Josef äußerlich kostbar kennzeichnete. Aber das Ganze hat dann eine andere, zweite Bedeutung, nämlich eine geistliche. Der Jesus Christus ist der Ausgezeichnete, aber er musste durch Leiden gehen. Und die Leiden kommen ja jetzt dann.
Ganz praktisch zeigt es auch, dass es für den Familienfrieden eine Katastrophe ist, wenn einer bevorzugt wird. Die anderen, die merken das natürlich. Und dem Josef konnte nichts Besseres passieren, als dass er weggekommen ist, sozusagen. Das war der positive Teil, auch wenn das von den Brüdern böse gewollt war.
Und es wiederholt sich halt immer wieder im ersten Buch Mose. Was hat Isaac und seine Frau gemacht mit ihren Kindern? Die eine, sie liebte den einen, zeichnete ihn aus speziell, und der andere den anderen. Das kam nie gut. Und bei Jakob wiederholt sich einfach die Geschichte. Hier waren es dann 11 gegen einen. Bei Isaac waren es 1 gegen einen. Und beides Mal waren die Eltern mitschuldig, als Isaac und seine Frau ihre beiden Söhne, der eine so und der andere so, bevorzugte, und bei Jakob hier, wie er Josef bevorzugt. Es kommt nie gut, das ist unsere lehrreiche Seite für uns.
Ich wollte auch was einbringen, und zwar, ja, das war so, Jakob hatte Josef ein bunten Leibrock geschenkt, das sprang ins Auge, jeder konnte das sehen. Dann hat er die Träume. Die Träume taten das Übrige. Und vielleicht muss man im Hinterkopf behalten, dass eigentlich ab Kapitel 37 die Geschichte von Josef beginnt. Und diese Erlebnisse, die dann Josef macht, angefangen mit dem Leibrock, mit dem Hass der Brüder, mit den vielen Missverständnissen, die er wohl da auch einstecken musste, die haben ihn womöglich da bestärkt in dem, was er da gesehen hat und die Träume, die er dann auch ernst und ja, für wichtig genommen hat. Das hat ihm geholfen, dann diese Zeit im Gefängnis zu überstehen, in Ägypten, und festzuhalten an dem, was er geglaubt hat. Sonst wäre da vielleicht auch, ich weiß nicht, wenn das so alles schnell und glatt gegangen wäre, wer weiß, wie sich die Geschichte entwickelt hätte. So rein menschlich überlegt, ne?
Man sieht ganz am Anfang von der Geschichte Josefs, wie sie uns überliefert wird, und ganz am Schluss der Geschichte von Josefs, wie sie uns überliefert wird, im Wort Gottes, eventuell eine Ungereimtheit. Und sonst sieht man nur wunderbare Vorbilder auf den Herrn Jesus. Hier sieht man, er hatte Recht, was er dem Vater sagte, aber ob es Recht war, dass er es sagte, das wäre die zweite Frage. Also ist manchmal auch so, muss man alles sagen, oder wie oft irren wir da? Oder wenn man zu schnell etwas sagt, und das gab keinen Frieden. Und manchmal wäre es vielleicht besser so, wie es im Matthäus-Evangelium steht, Kapitel 16, dass wenn jetzt ein Bruder etwas gegen einen anderen Bruder hat, dann redet man zuerst dem Bruder, bevor man es anderen sagt. Und vielleicht hat das Josef nicht getan. Er hat mit den Brüdern vielleicht nicht geredet, aber steht nicht. Es ist nur eine Vermutung von mir, aber er ist zum Vater gegangen. Und der letzte Fehler, der war eindeutig von Josef. Martin hat schon von der Sohn der Rechten geredet, als er seinem Vater Jakob, der auf dem geistlichsten, höchsten Niveau war, den er je hatte, sagte, du hast die Hände falsch gedreht. Da hat Josef eindeutig falsch gehabt. Ja, Jakob, der hatte Recht. Das sind die einzigen zwei Dinge. Sonst gibt es gibt ganze Literaturen, wo man über 100 Übereinstimmungen sieht zwischen Josef und dem Herrn Jesus. Also das ist kostbar.
Ich meine, wie sich der Josef hier als Jüngling verhalten hat, du hast es ja schön angedeutet, mit dem muss man alles sagen, es war schlichtweg naiv. Ja. Er hätte ja wissen müssen, wie die ganzen... Er hat ja sicher gespürt, wie die Familienverhältnisse waren. Da gibt es, das sind so Sprüche, steht das nicht in der Bibel so drin, aber man kann es vielleicht irgendwie aus einer Anwendung ableiten. Drei Filter. Ist es wahr? Gut, wahr war es. Ist es freundlich? Naja. Ist es notwendig? Eher nicht. Und diese drei Dinge, also auch wenn es wahr ist, muss man es immer noch nicht sagen, wenn es nicht freundlich oder nicht notwendig ist. Gut, es kann manchmal unfreundlich sein, aber es ist notwendig, dann sagt man es trotzdem. Aber man muss trotzdem das Ganze gut durchdenken. Ja? Manchmal ist auch Verschweigen falsch, aber das muss man eben abwägen dann.
Man muss nicht immer allzu gerecht sein, oder? Alles, oder im Geschäft oder auch in der Schule. Kinder, oder die sagen alles dem Lehrer, was sie wieder für Käse gemacht haben, die anderen. Ja, dann gibt es Mobbing für ihn, oder? Das kommt auch nie gut, oder? Das eben in der Welt, oder? Das ist sehr, sehr schwierig, weil er die üble Nachrede gebracht hat. Der Herr Jesus war aber vollkommen, oder? Er hat ihnen immer direkt gesagt, oder? Durch vielleicht sogar Zeichen und Wunder, oder durch das Alte Testament hat er sie hinaus, ja, er liebte sie ja. Oder wie er mit den Pharisäern bis zum Schluss redete, oder er wollte sie gewinnen eigentlich, oder? Das ist ganz enorm im Matthäus-Evangelium, er wollte sie gewinnen, oder? Aber der Jesus sagte nicht zu viel auch, aber das genau das, er machte es vor, oder? Und sagte einfach, ist immer die Wahrheit gewesen, oder? Aber eben, sie hassten den Herrn Jesus ja auch, schon von Anfang an. Die Seinigen nahmen ihn nicht an, bei Lukas auch wollten sie gleich Lukas 4 den Berg hinunterstoßen, als er die Wahrheit sagte. Sie hassten ihn.
Ja, und das Schöne ist ja auf der anderen Seite, die Dinge, die er da geträumt hat, die waren echte Prophetie. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde, und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen, und siehe, eure Gaben kamen ringsum und verneigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, solltest du gar König über uns sein? Solltest du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr um seiner Träume und um seiner Worte willen. Und was ist dann passiert? Kapitel 42, Vers 6. Und Josef, er war der Gebieter über das Land. Er verkaufte das Getreide allem Volke des Landes. Und die Brüder Josefs kamen und beugten sich vor ihm nieder mit dem Antlitz zur Erde. Also, sie hassten ihn zwar damals, aber später mussten sie es doch machen.
Ich wollte noch sagen, ich habe gesagt, dass es über 100 Übereinstimmungen gibt von Josef mit dem Herrn Jesum. Und das habe ich gefunden in einem Buch, das habe ich vor Urzeiten auf bibelkreis.ch gelegt. Es ist von einer Frau geschrieben, von Ada Haberson. Die waren Wortbetrachtungen dabei. Und die schreibt mit, wie meine Frau permanent jedes Wort, das er sagt, wird aufgeschrieben. Und so hat die Ada Haberson Konferenzmitschriften gemacht aus 1800, ich weiß nicht, 70 so, wo sie das Leben Josefs betrachtet haben. Und da sind dann eben die über 100 Übereinstimmungen. Es heißt, glaube Vorbilder von Ada Haberson. Man sieht dann auch, wie die Brüder von Josef gute Traumdeuter sind. Die haben den Traum gedeutet. Der Josef hat von den Gaben geredet und die haben sofort richtig geschaltet, dass das sie betrifft. Aber sie konnten noch nicht ahnen, dass sie selber die Ursache sind, dass diese Träume dann in Erfüllung gingen. Dazu mussten sie zuerst den Bruder töten. Und all das, was auch mit Israel in Zukunft geschehen wird, das haben sie verursacht, aber haben wir nicht heute Morgen gelesen, das Heil ist aus den Juden. Wenn die das nicht getan hätten, wäre der Jesus gar nicht ans Kreuz gekommen. Und so sehen wir, es liegt alles in Gottes Ratschlüssen, Voraussehen, Bestimmungen. Denn dann, wenn es um solche Dinge geht, und sie mussten dann selber, werden wir später erkennen, dass das, was Josef sagte, gar nicht von Josef war, sondern von Gott.
Ja, die haben zu Recht erkannt, dass er ja dadurch gezeigt bekam, dass er König über sie sein sollte. Und ähnliches ging es mit Mose, der seinen Brüdern richten wollte. 2. Mose 2, Vers 14. Und er sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du mich zu töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Für wahr, die Sache ist kund geworden. Dann ist er 40 Jahre nach Midian gegangen.
Ja, Mose musste lernen, dass alle Weisheit der Ägypter, von der er gar nichts behielt, dass das wirklich nichts wert war. Zuerst musste er das Gleiche machen wie Josef, Schafe hüten. Man muss auch sehen, wenn die Brüder Josefs das nicht getan hätten, also dieses Schreckliche an Josef, dann wäre der Vorbildcharakter, dass der Jesus Christus auch der König, der Herrscher über die ganze Kugel, über den ganzen Kosmos ist, nicht eingetreten. Der Josef musste nach Ägypten. Und in dem Neuen Testament ist Ägypten das Bild der Welt. Und der Jesus ist eben König über alles. Er hat in Ägypten dann geherrscht. Und er hat das gebracht, was in Johannes 6 steht. Er ist das Brot des Lebens. Aus ihm kam es.
Das sehen wir immer wieder. Und ich finde es wunderbar, wie unheimlich wichtig 1. Mose ist, um als Fundament des gesamten Glaubens zu dienen, des gesamten Heils, angefangen vom 1. Mose 1 bis zum Ende des Buches. Also das ist wirklich die Grundlage und auch später die anderen Bücher Mose. Wenn dann der Herr Jesus dem reichen Mann sagt, sie haben Moses und die Propheten, sollen dem glauben, selbst wenn ein Mensch vom Tode auferstehen würde, würden sie nicht glauben, sie sollen, wenn sie nicht Mose glauben und den Propheten. Und das zeigt also, wie wichtig gerade auch 1. Mose ist. Und noch ein Wort dazu. Jeder Atheist weiß ganz genau, dass er 1. Mose zerstören muss, damit die Leute nicht mehr an Gott glauben. Und das passiert ja auch durch Evolution und keine Wissenschaft, Pseudowissenschaft.
Man sieht auch schon in diesem Kapitel 37 prophetisch, wenn die Welt Israel nicht anerkennt als das, was es ist, nämlich als das auserwählte irdische Volk, das sind sie, wenn sie das nicht anerkennt, werden sie und kommen immer wieder in große Nöte, Wenn Israel nicht anerkennt, dass der wahre Josef das der Lebensspender ist, der Retter und Erhalter der Welt, kommt Israel immer wieder in große Nöte. Es geht immer um das Anerkennen des wahren Josefs, der den doppelten Segen bringt. Wir sehen auch hier in diesem Kapitel, wie der Jakob langsam geistlicher wird. Das braucht bei ihm sein ganzes Leben. Am Schluss hat er seinen absoluten Höhepunkt. Höher wie Abraham, höher wie Isaac, ich war Jakob am Schluss geistlich. Isaac Ja, Abraham, ja. Aber Jakob ist so hochgegangen, aber er braucht ein ganzes Leben. Und wir sehen hier im Vers 11, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 12, Kapitel 37, Vers 12.
Darf ich widersprechen? Vers 9 haben wir noch nicht im Detail besprochen. Das ist ein ganz wichtiger.
Okay, Vers 9.
Ist es Vers 9?
Ja, wir können bei Vers, also wenn ich Vers 12 sage, dann ist Vers 9 immer auch drin. Wir können ihn
begriffen. Also eine gute Aussage, okay.
Jesus, einmal wird sich alle Mächte vor dir niederbeugen, vor dir, weil du gekommen bist als Mensch und dir ist alles übergeben worden von deinem Vater. Und so haben wir jetzt wieder uns erinnern dürfen, wer du bist, der vollkommene Mensch, der ewige Sohn Gottes, der kam, um eine so große Sühnung zu bewirken, dass jeder Mensch immer noch kommen kann, im Glauben und Buße zu dir. Ja, darum preisen und erheben wir dich, Herr Jesus, und möchten uns auch anbefehlen, in der neuen Woche auch Geschwister, die krank sind, Nöte haben, dir anbefehlen, dass unser Vertrauen in allem bei dir ist, auch in den Nöten, dass wir die Friede und die Ruhe haben, auch die neue Woche. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir euch eine gute Woche, schönen Tag noch und ein guter Miteinander. Tschüss.
Bis Sonntag miteinander.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.